Johannes, du bist Jahrgang 79, verheiratet, hast 4 Kinder, bist promovierter katholischer Theologe und 2005 gründest du das Gebetshaus Augsburg mit deiner Frau Jutta. Und ich habe gelesen, seit 2011 verstummt das Gebet nicht mehr. Tag und Nacht wird gebetet. Ich habe kürzlich einen Podcast mit dir gehört von Aaron Brückner und er beschreibt dich als Feingeist und einen Katholik, der intellektuellen Anspruch mit bunten Socken kombiniert. Das ist mir auch schon aufgefallen. Du bist ein Mann mit vielen Talenten und wir freuen uns sehr, dass du heute Abend zu uns sprichst, dass du da bist. Aktuell nimmst du ja eigentlich eine Auszeit von öffentlichen Auftritten, so steht's auf deiner Homepage und auch wenn man dir bei Instagram folgt oder Social Media, vermisst man dich ein wenig. Warum nimmst du eine Auszeit? Gab es einen Auslöser und wie nutzt du diese Zeit, wo du nicht Social Media und unterwegs bist und öffentliche Auftritte machst?
Also ich habe jetzt seit 20 Jahren etwa jedes Jahr dutzende Male irgendwo gepredigt. Letztes Jahr bin ich 120.000 Kilometer geflogen, etwa 100 Auftragstermine irgendwie auf der ganzen Welt wahrgenommen. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott mich einlädt, mal 4 Monate weitgehend den Mund zu halten. Also ihr seid heute Abend ist eine der 2 Ausnahmen. So, ja. Weil, das hatte ich vorher schon zugesagt und ich wollte Rolands Herz nicht brechen.
Vielen Dank, dass du da bist, ja.
Und dann hatte ich den Eindruck, okay, dann mache ich die ganze Sache und mache Social Media auch weg und habe das jetzt alles gelöscht. Ich vermisse es alles ein bisschen, aber es ist auch sehr schön, mal mehr im Sein zu sein als im Tun und mehr zu hören und mehr stetig, mehr Zeit im Gebet, im Gebetshaus mit meiner Familie. Und deswegen ist es auch gerade eine ganz reiche Zeit. Und ich habe rausgefunden, dass ich den Trubel und das Reisen und all das nicht wirklich brauche. Also das ist schon meine Berufung so, aber im Letzten, es geht auch ohne. So. Aber trotzdem ist es schön, heute Abend hier zu sein.
Ich glaube, ihr habt ja auch donnerstags abends auch einen Livestream vom Gebetshaus.
Jetzt
ne?
gerade auch. Jetzt also wenn jemand parallel schauen will.
Also Johannes hier und dann...
Das bin aber nicht ich dort in Augsburg.
Klar. Okay. Ja, schön, wie gesagt, dass du da bist. Es gibt auf jeden Fall viele Bonusmeilen, glaube ich, ne, bei den ganzen Flugkilometern.
Ja, heute bin ich mit dem Zug hier.
Okay, so,
ja.
Bahnbonus. Apropos unterwegs sein. Was mich wirklich interessiert, es gibt das Gebetshaus und es gibt Gebet. Wie verbringst du deine Gebetszeit? Hast du dafür überhaupt Zeit bei den ganzen Auftritten und Reisen? Gibt es einen Johannes Hartl-Style zu beten im Gebetsraum?
Also Ich verbringe nach wie vor, auch wenn ich reise, viele, viele Stunden pro Woche im Gebet. Normalerweise gehören meine Vormittage nur Gott. Und das ist entweder im Gebetsraum oder ich habe ein eigenes Büro im Gebetshaus, wo ich nochmal ein bisschen verborgener bin. Aber das ist eine wahnsinnig wichtige Priorität in meinem Leben, mindestens 2 Stunden, oft aber eher 3 oder 4 Stunden mit Gott zu verbringen. Ich sage nicht, dass es jeder machen muss, das klingt total verrückt für viele von euch, so der spinnt voll und so, aber mein Lebensrhythmus funktioniert nur so.
Wir sind sehr gespannt auf dein Thema, Gebetskultur Gottes Segen für deine Worte.
Ja, danke schön. Ja, ich freue mich auch total hier zu sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist mein erstes Mal in Marburg. Ja, eine gewaltige Bildungslücke schließt sich. Nee, es ist wirklich mein erstes Mal hier. Altstadt, Marburg, total schön. Es reicht fast an Augsburg heran. Unser Gebetshaus, das ist so in so einem Industriegebiet. Ne? Also es ist ganz ähnlich wie hier. Nein, es ist unfassbar schön hier bei euch und ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Einfach nur mal, bevor wer von euch hat mich schon mal irgendwo gesehen? Einfach mal. Okay. Die von euch, die nicht... Ich heiße Johannes Hartl und ich habe diesen ganz komischen Beruf, dass ich ein Gebetshaus leite. Und ein Gebetshaus ist, wie der Name schon sagt, ein Ort, wo gebetet wird. Und bei uns in Augsburg seit 11 Jahren und seit nunmehr 7,5 Jahren rund um die Uhr. Und das Interessante ist, als meine Frau und ich den Eindruck bekommen haben, dass wir das anfangen sollen, habe ich gedacht, okay, alles klar, wie stelle ich mir das vor? Stelle ich mir vor, in irgendeinem Raum sitzen wir zu dritt und singen Kumbaya, my Lord, oder keine Ahnung, oder singen irgendwas und nachts, keine Ahnung, und keiner kommt. So. Und ich werde nicht die ganze Geschichte erzählen, wie ich persönlich dazu kam. Für mich ist Gebet, diese Beziehung mit Gott, eine Leidenschaft und eine Faszination in meinem Leben geworden. Ja, früher so als Teenager und sowas fand ich das entsetzlich, die Vorstellung, in irgendeiner Kirche zu sitzen und zu einem angeblich anwesenden, unsichtbaren Wesen zu sprechen. Also das ist ja auch heute für die meisten Menschen, wenn du denen das auf der Straße erklärst, die verstehen das nicht. Aber ich hatte eine Begegnung, ich werde das jetzt nicht näher erzählen, aber ich hatte eine Begegnung, wo ich Gott erlebt habe als was so Faszinierendes und Schönes und Überwältigendes, dass ich irgendwie gespürt habe, ich will nicht mehr leben ohne das. Und habe ich einfach überlegt, wie kann das mehr Raum in meinem Leben bekommen und bin auf das Thema Gebet gestoßen. Aber dann, als wir anfingen, als diese ersten Jahre so waren, wo meine Frau und ich das Gefühl hatten, wir sollten ein Gebetshaus gründen. Ich war vorher ganz viel unterwegs und missionarisch und Jugendarbeit und alles Mögliche gemacht. Ich bin mir so vorgekommen, als würde Gott uns jetzt zu sowas wie ein Eremit berufen. Wisst ihr, was ein Eremit war früher? Leute in den Bergen irgendwie, die sich in Höhlen zurückgezogen haben. Und ich habe gedacht, mein Leben wird in etwa so verlaufen. Irgendwo in Augsburg, wir haben nämlich angefangen in einem ganz kleinen Raum, so 8 Quadratmeter oder sowas, haben wir gebetet, ein paar Stunden am Tag. Und ich habe gedacht, die nächsten 10 Jahre werden etwa so verlaufen. Und stattdessen ist was ganz Eigenartiges passiert, nämlich es kamen immer mehr Leute und wir wussten gar nicht warum. Und dann haben wir eine Konferenz gemacht und es waren auf einmal 100 Leute da und wir waren mit den Nerven fertig. Und nächstes Jahr waren 200 und noch mehr. Die Konferenz hieß auch mehr, so passenderweise. Und wir wussten gar nicht, woher die herkommen. Und das wuchs und wuchs. Und jetzt letztes Jahr waren wir 11.000 Leute. Und das ist schon viel. Und Christen aus ganz unterschiedlichen Konfessionen. Und wir wussten gar nicht, wie uns geschah. Und das, was ich heute Abend über Gebet sagen möchte, ist was ganz Simples, was ganz Einfaches. Und es ist zutiefst meine Erfahrung, dass es da folgendes Geheimnis gibt. Schau mal her. Es gibt in der Bibel eine Geschichte, die mich schon seit Jahren fasziniert. Und die handelt vom König Salomo. Und der König Salomo, der war unglaublich gebildet, weise, berühmt. Und im ersten Buch der Könige lesen wir im Kapitel 10, dass die Königin von Saba von ihrem Königreich in Nordafrika herkommt mit einer großen Gefolgschaft und mit Geschenken und allem Möglichen, weil sie erleben will, also er hat ja gesagt, ich habe schon so viel von dir gehört, Salomo, jetzt will ich mal sehen, wie du wirklich bist. Das steht im ersten Buch der Könige, Kapitel 10. Und hier ist was Interessantes gesagt, weil da heißt es, als sie sah, wie König Salomo, keine Ahnung, wie der in seinem Palast gelebt hat und wie der mit seinen Knechten und Mägden und wie der bei Tisch saß und als sie die Weisheit hörte aus dem Mund von Salomo, da sagte sie, König Salomo, ich habe schon viel von dir gehört. Ich wollte es erst nicht glauben, aber jetzt bin ich selbst gekommen und sehe mit meinen eigenen Augen, man hat mir nur die Hälfte erzählt. Deine Weisheit und deine Vorzüge übertreffen alles, was ich gehört habe. Also sie sagt, in echt bist du noch eindrucksvoller als das, was ich gehört habe. Schau mal her, ich male euch jetzt hier einen höchst symbolisch bedeutsamen Kreis hin. Und dieser Kreis ist, also dieser Kreis hat ein Innen und ein Außen. Ja, logisch. Also das hier ist außerhalb vom Kreis, außen, so, und dann gibt's ein Innen. Und was die Königin von Saba sagt ist, ich habe schon viel von dir gehört, jeder Mensch hat ein Außen, du hast ein Außen, das ist das, was andere von dir wissen, das ist das, wie du aussiehst, das ist das, wie du auf den ersten Blick wirkst. Und dann gibt's ein Innen, das ist das, wie du wirklich bist. Wie du bist, nicht nur was du tust oder sagst, wie du bist. Und das sieht nicht jeder, das sieht nur jemand, der dich ganz gut kennt. Manche Sachen sieht vielleicht nicht mal jemand, der dich ganz gut kennt, sondern weißt du nur selbst oder sieht nur Gott. Und die Königin von Saba sagt, weißt du was, wenn man dich besser kennt, wenn man in dein Innen hineinschaut, da ist mehr als dein Ruf. Und das fasziniert mich. Denn wir leben ja in einer Zeit, wo das Außen unfassbar wichtig ist. Wie wirkt was? Was sagen die Leute drüber? Es ist cool. Wie sieht es aus? Und daran ist nichts Falsches. Aber es ist dramatisch, wenn das Außen eindrucksvoller ist als das Innen, oder? Es gibt ja so Leute, da sagen dir so außen hui, innen pfui. Weißt du, ist jemand, der sieht gut aus oder hat ein tolles Auftreten, dann lernst du ihn kennen und denkst, oh, okay. Manche Kirchen sind auch so. Es sieht von außen irgendwie großartig aus und wenn du näher rankommst, denkst du, oh Backe, wie sind die drauf? Und ich wäre so gerne ein Mensch, wo innen mehr ist als außen. Du auch? Weil das ist das, was sie über König Salomo sagt. Schau, wenn man die ganze Bibel durchliest, von vorne bis hinten, gibt's Aussagen immer wieder über dieses Innen-Außen. Ganz viel, da wird ein König berufen im ersten Buch Samuel und dann sagt Gott schon mal, schau nicht auf sein Außen, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht ins Herz. Die Propheten sagen an ganz vielen Stellen, ja, von außen sieht alles toll aus, wie ihr das mit eurem Tempel alles macht, aber in echt. Die Botschaft von Jesus, die ganze Zeit, ihr außen tut ihr schön, alles sauber halten, eure Schüsseln und Teller, aber in eurem Herzen geht was ganz anderes ab. Und so weiter. Paulus, seid nicht so sehr bedacht auf das Äußere, sondern auf das Innere. Erster Petrusbrief und so weiter. Es gibt meines Erachtens in der Bibel zwei wesentliche Aussagen über das Verhältnis von innen und außen. Die erste, was von beiden ist wichtiger? Was würdet ihr sagen? Die Bibel sagt, das Innen ist wichtiger. Und weißt du, was das zweite? Ich behaupte, es gibt immer wieder die Aussage, das, was im Innen ist, kommt früher oder später raus. Jesus sagt, nichts, was verborgen ist, bleibt verborgen. Das kommt raus. Das, was wirklich Licht hat, leuchtet. Und das ist meine zutiefste Überzeugung, dass alles im Leben eines Christen, alles in der Kirche, alles mit diesem Geheimnis zusammenhängt, dass das Echte strahlt. Und Leute sind nicht blöd. Leute haben Sensoren. Die checken mehr, als wir oft denken, was echt ist und was nicht echt ist. Und es gibt immer mehr Menschen, die so fed up, so die Nase voll haben von was, was nur cool aussieht, aber nicht echt ist, dass sie so sehr suchen nach dem Echten. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir ran an dieses Echte? Wie kommen wir ran an das Innen? Das Doofe ist ja, ich mache nochmal den Kreis hin. Wir haben zwei Probleme mit dem Innen. Das erste, wenn ich dich mal fragen würde, so mit einer tief meditativen Stimme, was ist tief in deinem Innen? Das klingt schon eigenartig. Ich glaube, das ist oft gar nicht so leicht zu sagen. Ich habe vor kurzem einen guten Freund gefragt, der ganz engagiert im Reich Gottes ist. Ich habe ihn gefragt, was ist wirklich gerade in deinem Herzen los? Wie geht's dir als Mensch? Was ist wirklich bei dir gerade los? Und er hat so reagiert, wow, jetzt hast du mich am falschen Fuß erwischt. Ich weiß gar nicht genau. Schau mal, die Gefahr ist so groß, dass wir uns im Außen auch verlieren. Und das ist das Doofe, was Jesus auch sagt über das Verhältnis von innen und außen. Da sagt einmal so ein Gleichnis, weißt du, was im Innen da ist, selbst ein gutes Wort, das Gott in uns einpflanzt, wenn anderes Zeug im Leben auch hochwächst, dann kann das sein wie Dornen und das erstickt das dann. Ihr kennt dieses Gleichnis von dem unterschiedlichen, von dem Acker. Und es ist so krass, dass Jesus sagt, es kann Dornen geben, die das Innen ersticken. Jetzt können wir sagen, wow, das müssen echte starke Dornen sein. Was könnte das sein? Das müssen schrecklich große Sünden oder der Teufel oder was Böses sein. Und Jesus sagt, bei den Dornen, unter die Dornen ist das Wort bei denen gefallen, die das Wort zwar hören, doch dann erstickten es die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum. Die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum. Was ich so schockierend finde, ist, Sorgen und Reichtum ist beides nichts per se Schlechtes. Ich meine, um was machst du dir Sorgen? Zum Beispiel, weiß ich nicht, Examen, Haus oder Immobilie oder du musst Miete zahlen oder Auto muss TÜV, Fahrrad ist kaputt, Ex-Freundin nervt, keine Ahnung, Kind muss zum Arzt, du weißt noch nicht, was du im Sommer machst und so. Sorgen sind normale Sachen des Lebens. Sorgen hat jeder. Und was ist Reichtum, was ist Geld? Ja, Geld ist auch weder gut noch schlecht. Geld ist ein Thema, das halt immer da ist. Wenn du wenig Geld hast, musst du drüber nachdenken, wie kriegst du Geld? Leute, die viel Geld haben, müssen auch viel an Geld denken. Was mache ich dann damit? Und keine Ahnung, wie steigen die Aktienkurse? Und Jesus sagt was sehr Ernüchterndes. Er sagt, von alleine wächst das Zeug. Schau, ich habe lange über diese Metapher mit den Dornen nachgedacht, besonders seit wir einen Garten haben. Ja, wir haben seit 5 Jahren ein kleines Häuschen mit einem Garten. Jetzt, ich bin nicht der große Gartenfreak, ehrlich gesagt. Das ist mehr meine Frau. Und meine Frau macht mehr die Gartenarbeit und ich analysiere die dann geistlich. Das sagt jetzt viel über unsere Ehe auch aus, so diese Arbeitsteilung. Aber ich habe da sehr viel gelernt beim Zusehen bei der Gartenarbeit. Und ich habe Folgendes gelernt über Unkraut, über Dornen, aber über Unkraut allgemein. Und das ist, Unkraut muss man nicht ansäen, muss man auch nicht gießen, muss man nicht düngen, es wächst von allein. Wenn du nichts dagegen tust, wächst es von allein. Jetzt gibt es bedauerlicherweise auch Zeug im Garten, das nicht von alleine wächst. Es ist nicht so, dass du ein Stück Land kaufen kannst und das lässt du einfach stehen und in 3 Jahren kommst du wieder und erntest all die Lilien und die Erdbeeren, die sich da spontan empor ereignet haben, oder erntest Petersilie und Pfirsich. Irgendwie, das wächst offensichtlich nicht von allein. Und es ist genau die Metapher, die Jesus gebraucht. Er sagt, wenn du nichts tust, gibt es Zeug im Außen und das wächst hoch. Und es wächst hoch wie Dornen. Und die Dornen können was ersticken. Damit ist noch nicht gemeint, keine Ahnung, du, Gott mag dich dann nicht mehr und du gehst verloren. Das ist nicht gemeint. Aber es ist eine Qualität von Leben von innen nach außen, was dir verloren geht. Wenn du nicht aktiv was dagegen tust. Und deswegen, das ist meine erste wesentliche These heute Abend, brauchst du das Bewusstsein, dass hier ein Kreis ist. Du hast ein Innen und auf das aufzupassen ist dein Job. Ist lustig, das wissen viele Christen nicht. Dass du ein geistliches Leben hast, aber dass nicht Gott da drauf aufpasst. Ist schon eigenartig. Dann sag ich manchmal Leuten, hey, was tust denn du, dass dein geistliches Leben fit bleibt? Gibt es Zeiten, wo du die du mit Gott hast? Gibt es Zeiten, wo du in die Heilige Schrift gehst? Dann sagen die Leute, ja, hey, aber es ist doch alles Gnade. Und wir wollen doch Gott wirken lassen. Komischerweise höre ich das Argument nie bei Zahnhygiene. Ich kenne keinen Christen, der sagt, du, nee, Zähneputzen ist voll gesetzlich, weil es ist das Wort, das uns reinigt. Und wir fragen den Heiligen Geist, ist es heute dran zu duschen oder nicht? Und das Wasser des Geistes, das kommt dann manchmal von alleine. Na, irgendwie lernen wir, dass es halt mein Job ist, diese Zähne zu putzen. Und mit dieser Geschichte, dass der Mensch eine Verantwortung hat, was zu kultivieren, damit beginnt ja Gott schon ganz schön früh. Und zwar setzt er Adam und Eva ja in einen Garten. Und er gibt Adam gleich am Anfang den Auftrag, diesen Garten zu bewahren. Das hebräische Wort, das da steht, ist nicht so ein Beackern, so ein Disteln und Dornen, sondern darauf aufzupassen und ihn zu hüten. Und das Schöne ist, dieser Garten ist ein wunderschöner Raum. Der ist voll mit Bäumen, die herrlich sind. Der ist voll mit, da gibt's Flüsse. Da gibt es sogar Gold und Edelsteine. Aber Gott sagt, du musst darauf aufpassen. Und weißt du, was in diesem Garten passiert von Anfang an, im Garten Eden? Es passiert Begegnung. Und zwar die zwischen Gott und Mensch. Sogar bis dahin, dass nachdem Adam und Eva gesündigt haben, geht Gott gerade mal so im Garten spazieren, weil da treffen sie sich normalerweise. Und Adam versteckt sich. Und Gott will eigentlich an diesen Ort der Begegnung kommen. Das hat mich jetzt letzte Woche, als ich Genesis nochmal gelesen habe, ich hatte es so getroffen, gell? Nicht Gott ist schwer zu finden, sondern der Mensch. Gott ist schon da und er sucht eigentlich. Ich habe auch immer das Gefühl, Gott ist nicht schwer zu finden, ich bin schwer zu finden. Weißt du, wo Gott ist? Gott ist eh da. Aber du bist da meistens nicht. Du bist irgendwo. Ich bin irgendwo. Und die Bibel wählt für dieses unsere Innen an manchen Stellen eine ganz wunderschöne Metapher, besonders im Hohen Lied. Ich nehme euch jetzt, springe ein bisschen hin und her zwischen den Bibelstellen. Im Hohen Lied nennt der Geliebte, der Bräutigam, der natürlich symbolisch für Gott steht, er nennt sein Gegenüber, er nennt seine Braut, du bist mein Garten. Du bist mein Garten. Und ich finde das wunderbar, weil wenn du mal im Nahen Osten warst, ein Garten ist ja nicht wie bei uns so ein Ding, wo du Fußball spielst, Wäsche aufhängst und Kartoffelacker, sondern ein Garten gehörte zu einem Palast. Das war was Luxuriöses. Wenn du außenrum Wüste hast, ist ein Garten was Besonderes. Und die Mystiker, das sind so die tiefen Beter und Gottesfreunde, die haben dem nachgespürt, was eigentlich das Innen des Menschen ist. Und sie kamen zu diesem interessanten Konzept, dass es einen inneren Garten gibt. Das ist mal der innere Garten. Die Idee ist eine ganz einfache. Das ist jetzt nicht irgendwie höchst, nicht, dass du irgendwas komisch, mystisch, esoterisches hier vermutest. Die Idee ist die, wo ist der Ort, wo du Gott begegnest? Und das ist revolutionär. Als ich das zum ersten Mal gecheckt habe, bin ich aus allen Wolken gefallen. Wo ist der Ort, wo du Gott begegnest? Im Alten Testament sind die Leute in den Tempel gegangen zum Beten. Was wird im Neuen Testament Tempel genannt? 1. Korinther 6. Dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist ein Ort der Begegnung. Du hast einen Ort der Begegnung in dir. Ich liebe diesen Ausspruch von Augustinus. Er sagt 400 nach Christus, ich habe dich gesucht, du schönste Schönheit, aber ich habe dich außerhalb meiner selbst gesucht. Und ich habe gar nicht gewusst, dass du mir näher warst als mein innerstes Mir. Und Teresa von Avila, 1550, spanische Mystikerin, ich liebe diesen Spruch. Hätte ich früher herausgefunden, was für ein großer König in meinem Herzen wohnt, ich hätte ihn dort nicht so oft allein gelassen. Was ist Errettung durch Jesus? Wozu bist du gerettet? Bist du einfach nur gerettet? Okay, jetzt werde ich halt ein besserer Mensch. Ja, warum willst du denn ein besserer Mensch werden? Leute, die ganze Pointe, worum es im Christentum geht, ist ein Gott, der auf die Suche geht nach Menschen, aber der ist nicht da. Der versteckt sich, der will weg, der hat Angst, der rennt ins Außen. Und wir verlieren uns im Außen, im Tun, in tausend Aktivitäten, in tausend Ablenkungen, in dem, was Menschen sagen. Und dein Leben bleibt leer zurück. Und irgendwie checken wir das. Und trotzdem haben wir irgendwie Angst, dahin zu gehen, weil wir denken, okay, wenn ich mich nicht ablenke, wenn keine Leute dabei sind, wenn ich nicht tausend Aktivitäten habe oder mich vollstopfe oder voll esse oder trinke oder YouTube anschaue, ich weiß ja gar nicht, wer ich bin. Da bleibt ja gar nichts übrig. Das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Und deswegen haben die meisten Menschen auch Angst vor dem Gebet und vor der Stille, weil was ist denn, wenn nichts ist? Das Doofe ist, das Nichts läuft dir nach, das kommt. Dann ist eine Party und die fällt aus und auf einmal ist an dem Abend nichts. Und dann bist du in Urlaub und du merkst, wow, es ist kein Stress und auf einmal bist du im Urlaub und eigentlich merkst du, wenn ich diese Rolle nicht habe in der Arbeit, ich weiß gar nicht, wer ich bin, oder dann gehst du in Ruhestand oder du musst im Krankenhaus sein ein paar Wochen und du merkst, wow, ich falle ja wie ins Nichts, ich weiß gar nicht, wo ich bin, wer ich bin. Und dann gibt es einen Moment, einen ultimativen, nämlich dein letzter. Wenn du stirbst, wird alles, was im Außen ist, komplett irrelevant sein. Es ist völlig egal, was dein Nachbar gesagt hat und welchen Job du hattest. Und es ist total egal. Es wird nur noch eine Frage sein. Ist da was? Begegne ich da jemandem? Wirklich nur, wenn ich bin. Wozu hat Jesus uns erlöst? Was ist denn die Pointe von dem Ganzen? Er hat uns erlöst, damit wir versöhnt werden mit dem Vater, damit wir heimkommen in das Vaterhaus. Damit Vater, Johannes 17, damit die, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo auch ich bin. Du bist erschaffen für eine persönliche Gemeinschaft mit diesem Gott. Das ist unfassbar. Schau mal, wenn das stimmen würde, dass es in deinem Innen einen Garten gibt, ein Ort der Schönheit, ein Ort der Gemeinschaft mit Gott. Das wäre der Hammer, weil das hieße, dass du einen Schatz in dir hast, unabhängig von dem, was Leute sagen, unabhängig von, weiß ich nicht, was du gut oder falsch machst. Ich versuche mal einen inneren Garten zu malen. Stark vereinfacht dargestellt. So, kommt schon noch. Ich wollte eigentlich im Gymnasium den Kunstleistungskurs belegen, aber der kam dann nicht zustande. Wer weiß, was sonst noch draus geworden wäre. So. Blumen und was gibt's noch? Apfelbaum. So, die Bibel spricht an etlichen Stellen vom inneren Garten oder überhaupt vom Garten. Diese Metapher zieht sich durch. Jesus, Johannes 15, bleibt in mir, wie der Weinstock die Reben, dann bringt ihr reiche Frucht. Psalm 1, das ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, er bringt reiche Frucht. Immer diese Metaphern vom Bleiben, von der Gemeinschaft und von der Fruchtbarkeit. Und wo immer es um solche Gartenbilder geht, auch schon in Genesis 2, gibt es eine Quelle, die entspringt. Und ich glaube, dass es so ist. Ich glaube, dass wenn du herausfindest, dass du in deinem Innern einen Ort der Begegnung hast, es aber dein Job ist, auf den aufzupassen und den zu behüten, ich glaube, dass dann eine Quelle fließt. Für dich und für andere. Die meisten Menschen sind auf der Suche nach Versorgung im Außen. Irgendein anderer Mensch muss mich glücklich machen. Und dann entstehen ganz schräge Beziehungen. Oder mein Erfolg muss mich glücklich machen. Und dann entstehen Stress und Getriebenheit, weil es nie genug ist. Wir leben alle so, seit diesem Tag, wo Adam weggelaufen ist und sich versteckt hat. Und hier ergeht eine Einladung. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, dann passiert was Unfassbares. Was Unfassbares. Dann wird dein Innen, das normalerweise durch die Sünde ein Ort von Verlorenheit und Leere ist, wird zu einer Wohnung Gottes. Und wenn du das rausfindest und wenn du anfängst, diesen Ort zu kultivieren, dann kommt eine Tiefe, ein Reichtum und eine Schönheit in dein Leben, die du nie wieder missen möchtest und die andere spüren. ist eine andere Qualität von Leben. Johannes 7, wer glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist eine andere Lebensqualität. Johannes 4, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, in dem wird es selbst zu einer Quelle, die ins ewige Leben fließt. Das ist deine Berufung als Christ, dass du an einer Quelle lebst. Wie machst du das konkret? Ich gebe euch 4 Tipps, weil ich schon zum Ende kommen darf, muss, soll. Das Prinzip ist ja, ist unglaublich einfach. Das ist nicht Hexerei. Das Erste, was mir ganz wichtig ist, du musst nicht beten. Auch wenn ihr vorher bei der Vorstellungsrunde gehört habt, ja, irgendwie, der betet so und so lang. Du musst überhaupt nicht beten. Müssen tut man sowieso nur ganz wenig. Sterben musst du. Und die Frage ist, wie willst du vorher leben? Steht nirgends in der Bibel, jeder braucht eine stille Zeit. Die Frage ist einfach, was willst du, dass in deinem Leben wächst? Und es gibt ein Geheimnis, das ist schon hart. Und das ist, das, was du gießt, das wächst. Und alles, in was du nicht aktiv investierst, wirst du verlieren. In der Regel. Wenn du dich nicht aktiv um deine Zahnhygiene kümmerst, die Zähne werden von alleine irgendwann verfaulen. Wenn du für deine Ehe oder eine Freundschaft nicht aktiv Zeit einplanst, von alleine wird die nicht gut bleiben. Sehr lustig, Christen sagen, ja Johannes, brauche jetzt nicht unbedingt eine feste Gebetszeit pro Tag, weil ich lebe ja immer mit Gott. Egal was ich tue, ist mit Gott. Das überzeugt mich genauso, wie es meine Frau überzeugen würde, wenn ich sagen würde, Schatz, wir sind doch ohnehin schon verheiratet. Wir müssen doch nicht noch zusätzlich Zeit zu zweit verbringen. Egal, wenn ich in Marburg bin, bin ich verheiratet mit dir. Wenn ich in Alaska bin, auch. Nein, es ist Ausdruck unserer Ehe, dass wir Zeit zu zweit brauchen. Und das hat auch was mit Ritualen zu tun. Meine Frau und ich haben ein Ritual, dass wir jeden Nachmittag um 17 Uhr Tee trinken. Das ist unsere Teezeit. Darüber kann man lächeln und es ist auch nicht gesetzlich gemeint, aber in der Regelmäßigkeit ist Kraft. Unterschätzt es nicht. Ich gebe 4 Tipps, wie du deinen Garten kultivieren kannst. Ich mag das Wort kultivieren. Das klingt nicht so stressig. Also du kannst da aus einem Garten auch die Blumen nicht hervorquetschen. Das musst du auch nicht. Der braucht ein bisschen Pflege und dann wächst da schon was. Aber eben nicht ganz von alleine. Garten kultivieren. Der erste Punkt ist mir ganz wichtig. Von Freude motiviert. Damit meine ich, wenn du merkst, du kommst gerade in sowas wie einen religiösen Stress, dass du das Gefühl hast, boah, wenn ich jetzt nicht viel bete, dann bin ich kein guter Christ. Dann sei vorsichtig. Im geistlichen Leben geht nichts mit Druck. Geht nicht um Druck. Ich mache mir auch keinen Zettel, ich muss meine Frau jeden Tag 10-mal küssen. Und dann hake ich es ab. Also da ist irgendwas schräg an dem Bild. Aber wenn ich merke, dass ich meine Frau gar nicht mehr küsse, dann muss ich nachdenken, boah, was habe ich denn verloren? Und wenn ich drüber nachdenke und ich komme drauf, eigentlich will ich diese Frau lieben und will ich diese Beziehung haben, dann bin ich wieder von Freude motiviert. Und wenn du in Druck reinkommst, Gott verlangt nicht von dir irgendein geistliches Level oder so. Das ist einfach Quatsch. Aber du bist gemacht für mehr als dieses Hamsterrad, in dem du vielleicht lebst. Du bist mehr gemacht. Du bist für mehr gemacht. Und tief drin spürst du das auch. Du musst nicht beten, aber die Woche hat 168 Stunden. 168. Jede. Leute sagen, ich habe aber zu wenig Zeit. Ich habe genauso viel Zeit wie du, 168. Ich weiß nicht, wie viel du arbeitest oder studierst und wie viel du schläfst, aber nicht 168. Wenn du jeden Tag eine Stunde beten würdest, hast du immer noch 161 Stunden pro Woche. Es ist ziemlich krass, sich das mal vor Augen zu halten. Es gibt Dinge, oder überhaupt das Argument, ich habe keine Zeit, halte ich für ein ganz komisches Argument, weil gewisse Dinge, also es ist noch nie jemand verhungert, weil er keine Zeit hat. Oder ein frisch verliebtes Paar, das aber nie Kinder kriegt und fragt, nee, blödes Beispiel. Nein, also ich habe herausgefunden, das, was uns wirklich wichtig ist, für das nehmen wir uns Zeit. Die Frage ist, was ist dir wie wichtig? Und du hast Verantwortung dafür, wie du deine Zeit planst. Und deswegen glaube ich, zweiter Punkt, du brauchst feste Zeit und Ort. Wenn ich dir heute erzählen würde, ich werde jetzt total sportlich. Ich werde sowas von sportlich. Ich werde 10 Kilo abnehmen, das ist nicht mein Plan, aber ich werde jetzt, keine Ahnung, ich werde... In 3 Monaten will ich einen Marathon laufen. Und dann würdest du mich fragen, ja, wie willst du das anstellen? Und dann sage ich dir, ja du, ich war zu einem Vortrag über Marathon und ich bin total überzeugt. Okay, aber ja, und immer wenn ich dran denke, laufe ich einmal um den Block. Du wärst wahrscheinlich nicht überzeugt. Oder wenn ich sagen würde, willst 10 Kilo abnehmen? Ja, immer wenn ich habe ein Buch drüber gelesen, über Kohlenhydrate oder so. Also es gibt Dinge, die funktionieren nur, wenn man sie tatsächlich tut. Ne? So, also wir wissen das ja in 1000 Sachen auch. Wenn du sagst, wenn dein Arzt dir sagt, du hast ein Herzproblem, du musst was tun für deine Fitness, dann gehst du halt ins Fitnessstudio. Am Dienstag und am Freitag, keine Ahnung, von 19 bis 20 Uhr. Dein geistliches Leben funktioniert auch so. Überhaupt, was nicht in Zeit und Raum stattfindet, findet nicht statt. Es ist nur ein Tagtraum. Wie du wirklich lebst, was wirklich deine Prioritäten sind, das siehst du in deinem Kalender. Das, was für dir wichtig ist, für das nimmst du dir Zeit. Ich sage das nicht, um Druck zu machen, aber ein bisschen Realität zu bringen. Wenn du mehr von innen nach außen leben willst, musst du was dafür tun, weil das Zeug wächst von alleine. Von alleine wirst du alt, dick, träge und schaust Netflix. Das ist okay, aber wenn du irgendwie willst, dass in deinem Leben was anderes wächst, ich schaue auch Netflix, ja, aber und alt, dick und träge auf jeden Fall auch, aber wenn du was anderes willst, musst du gegensteuern, indem du sagst, okay, das ist meine Zeit, das ist mein Ort und das gehört nur Gott. Es ist lustig, gell? Weil es ist wie alles in unserem Leben hat sich dagegen verschworen. In dem Moment, wenn du sagst, okay, jetzt ist es 7 Uhr und ich will jetzt meine Gebetszeit machen, in dem Moment fällt dir ein, mit der Dringlichkeit eines über dir schwebenden Damoklesschwertes, dass du deine Großtante Anna dringend jetzt anrufen musst. Du hast deine Großtante Anna schon 18 Jahre nicht mehr angerufen, aber jetzt in dem Moment denkst du dir, wenn ich sie jetzt nicht anrufe, dann stirbt sie. Weil wir so getrieben sind und im Außen. Es ist wie ein Zug, der dich wegziehen will von diesem Platz im Innern, weil er der Ort von Fruchtbarkeit ist. Es ist der Ort von Fruchtbarkeit. Jetzt hast du dir Zeit genommen, jetzt habe ich nur noch 2 Tipps für dich. Der dritte Tipp ist ganz simpel. Finde deinen Style. Damit meine ich die Form, wie genau du betest, wie genau du Zeit mit Gott verbringst, ist weniger wichtig, als dass du es überhaupt tust. Es gibt mittlerweile christliche Meditations-Apps. Es gibt super Lobpreis-CDs, es gibt so gute Bücher, es gibt so viele Möglichkeiten. Finde eine, die zu dir passt. Und wenn du auf Duftkerzen stehst, mach eine Duftkerze an. Wenn du gerne in den Wald gehst, geh in den Wald. Wenn du Musik dazu brauchst, wenn du sehr koffeinhaltigen Kaffee dazu brauchst, mach sehr koffeinhaltigen Kaffee. Finde deinen Stil. Das darf einer sein, der dir entspricht. Es ist deine Zeit mit Gott. Und das darf Spaß machen, das darf schön sein. Wenn du ein optischer Typ bist, dann schreib Handlettering in dein Tagebuch. Finde deine eigene Form. Ich bin eine sehr kontemplative Form. Ich mag wirklich gern Stille und Ruhe. Aber du darfst deinen Stil finden. Vierter und letzter Punkt und dann schließe ich. Das Einzige ist, nimm das Wort Gottes dazu. Wir sind oft ein bisschen wie aufgeteilt, dass wir die Bibel als sowas wie im Kopf oder so zum Lesen und dann sehen und dann gibt es irgendwie Gebet oder Worship, das ist dann irgendwie Gefühle. Das beides gehört zusammen. Wenn du die Bibel mit hineinnimmst in dein Gebetsleben, dann holst dich ein bisschen raus aus dem Kreisen um deine Gedanken. Das hat so eine Ostung, wie die Kirchen, die wurden früher Richtung Osten gebaut, so wie so eine innere Ausrichtung. Also, auch hier kannst du deine Form finden. Kannst einfach irgendein Kapitel lesen oder einen Psalm oder einen Vers oder die Losung, aber komm mit ins Gespräch mit Gott. Mach die Bibel nicht nur zu einer Lektüre, sondern mach sie zum Gegenstand deines Betens. Einen der schönsten Psalmen, der über das hier spricht, ist der Psalm 1 und der sagt, der Mensch, der seine Lust hat an der Tora, am Wort des Herrn und über das Wort des Herrn nachsinnt bei Tag und bei Nacht, der ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Stell das mal vor. Das heißt, ob Hitze kommt, ob Sturm kommt, hast du eine innere Versorgung. Ihr Lieben, alles, was daraus gewachsen ist, Gebetshaus und große Konferenzen, so, das ist alles zweitrangig. Das größte, für mich, das größte und wichtigste Geheimnis meines Lebens ist, dass Gott da ist, nur ich meistens nicht. Aber dass er nicht beleidigt ist. Wie der verlorene Sohn, der kommt zurück und der Vater wartet, der macht ihm nicht einen Vorwurf und im Haus des Vaters ist Fülle. Da ist sogar ein Mastkalb und da ist sogar Musik und Tanz und da ist Freude. Das ist deine Heimat. Du kannst zu Menschen werden, der in sich ruht und beheimatet ist bei Gott. Und es wird dein Leben auf eine Art und Weise schön und tief und reich machen, dass du nie wieder anders leben willst. Und dass du das rausfindest, das wünsche ich dir von Herzen.